Dieser Krieg war völlig überflüssig. Man muss in diesem Zusammenhang vor allem die iranische Strategie betrachten, die sehr erfolgreich war. Deshalb sucht Präsident Trump ja auch einen Ausweg aus dieser Lage. Händeringend einen Ausweg. Ich habe neulich jemanden gelesen, einen Amerikaner, ich weiß gar nicht, ein Senator, wer das gemeint hat, es sei völlig völkerrechtlich in Ordnung, zivile Ziele zu bekämpfen. Das ist es nicht. Jede Kriegspartei hat die Pflicht, zivile Opfer zu vermeiden. Und das ist in diesem Krieg überhaupt nicht der Fall gewesen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt ein bekanntes Gesicht vielleicht für Sie. Es ist Harald Kujat, der ehemalige Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, also ein wahnsinnig kompetenter Mann, wenn es um die Beurteilung von militärischen Fragen geht. Herr Kujat, gleich zur Sache. Wie beurteilen Sie den Krieg im Iran? Was ist da Ihre Standortbestimmung? Wie beurteilen Sie die Lage in Nahost?
Ja, der Krieg ist ja völlig überraschend entstanden. Es gab bis einen Tag vor Kriegsbeginn noch Verhandlungen. Und es gab, also zwischen den Vereinigten Staaten unter der Vermittlung des omanischen Außenministers. Und er hat nach dieser Verhandlung ganz klar von einem Durchbruch gesprochen, von einem entscheidenden Durchbruch in der Frage der nuklearen Anreicherung beziehungsweise der nuklearen Bewaffnung der Ukraine. Und insofern ist es schon erstaunlich, dass das nach wie vor jetzt eines der schwierigsten zu erreichenden Ergebnisse in den Verhandlungen ist. Das andere ist natürlich die Straße von Hormuz, die Sperrung mit enormen weltwirtschaftlichen Auswirkungen. Und wenn man beides betrachtet, wir hoffen ja alle, dass es zu einem Verhandlungsergebnis kommt. Das beste Verhandlungsergebnis wäre natürlich, dass wir den Zustand erreichen vor Kriegsbeginn. Das heißt, dieser Krieg war völlig überflüssig. Es ist ein Angriffskrieg von zwei Nuklearwaffenstaaten auf einen Staat, der den Vereinten Nationen angehört und der auch nach allem, was wir wissen, nicht über Nuklearwaffen verfügt und auch wohl nicht die Absicht hatte, welche herzustellen.
Aktuell herrscht ein Waffenstillstand. Ist das eine gute Nachricht oder freuen wir uns zu früh?
Ja, also Waffenstillstand ist immer eine gute Nachricht. Es ist eben eine Situation, in der vermieden wird, dass unnötig Menschen sterben, dass Infrastruktur zerstört wird und vor allen Dingen, dass dann in diesen Kampfhandlungen der Krieg immer weiter eskaliert. Also insofern ist es eine gute Nachricht. Ob dieser Waffenstillstand tatsächlich von Bestand ist und ob er dann auch zu einem Friedensergebnis führt, das kann ich im Augenblick noch nicht erkennen. Der amerikanische Präsident hat ja den Waffenstillstand praktisch unbegrenzt verlängert und hat im Grunde genommen das Ergebnis davon abhängig gemacht, also ob weitergekämpft wird oder ob es der Waffenstillstand weiter bestand hat, wie die Verhandlungen laufen. Und ich bin jetzt unterwegs gewesen, habe also nicht den ganz aktuellen Stand. Es ging ja lange Zeit hin und her, gibt es Verhandlungen, ja oder nein. Die Amerikaner wollten, dann wollten die Iraner nicht. Aber offensichtlich gibt es ja jetzt Verhandlungen. Und wir können nur hoffen, dass diese beiden Kernfragen, um die es hier geht, nämlich die Frage des nuklearen Status des Iran in der Zukunft, und ich denke, es ist durchaus möglich, dass es auch im Hinblick auf die Bereitschaft des Iran vor Kriegsbeginn maximale Zugeständnisse zu machen. Ich denke, auch im Hinblick darauf muss es möglich sein, ein Ergebnis zu erzielen. Möglicherweise sieht das so aus, dass vereinbart wird, dass der Iran auch auf die Anreicherung von Uran verzichtet. Die Amerikaner fordern 20 Jahre. Soweit ich weiß, hat der Iran 5 Jahre angeboten. Vielleicht einigt man sich auf einen 10-Jahres-Zeitraum. Und dann kann man viele Dinge erklären. Natürlich muss weiter die Prüfung durch die Internationale Atomenergiebehörde erfolgen. Aber eigentlich müsste es wirklich möglich sein, hier zu einem Ergebnis zu kommen. Und das Gleiche gilt natürlich für die Straße von Hormuz. Die Straße muss natürlich für den Schiffsverkehr wieder freigegeben werden. Aber die Iraner waren ja im Grunde genommen dazu auch jetzt bereit. Sie haben nur gescheut, weil der amerikanische Präsident gesagt hat, naja, die Blockade der iranischen Häfen, die setzen wir fort. Und das haben sie als einen Bruch des Waffenstillstands angesehen. Ich denke, das war eine sehr ungeschickte Äußerung. Aber vielleicht stellt sich auf beiden Seiten Vernunft ein. Ich hoffe es jedenfalls.
Wie viel Sprengstoff steckt in diesem Krieg? Für wie gefährlich halten Sie diesen Konflikt mit dem Iran zwischen Israel und den USA? Wie schätzen Sie das Eskalationspotenzial ein?
Ja, es ist natürlich so, selbst wenn die militärischen Kampfhandlungen enden, selbst wenn man sich auf eine Vereinbarung einlässt, zu den beiden Kernthemen, die ich eben geschildert habe, ist der Krieg nicht beendet. Das ist meine feste Überzeugung. Diese Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran gehen ja zurück bis Anfang der 50er Jahre. Das muss man sich mal überlegen, welcher großer Zeitraum es ist. Und das Zweite ist, hier spielt natürlich Israel eine besondere. Die israelische Sicherheit ist für die Vereinigten Staaten, für uns ja auch, von ganz besonderer Bedeutung. Also es muss hier auch ein Weg gefunden werden, für die israelische Sicherheit zu garantieren. Das ist also der Zusammenhang mit der Hisbollah im Libanon. Und ich sehe da jedenfalls im Augenblick noch keine Lösung, die jedenfalls Bestand hätte für die Zukunft. Hier muss also sehr, sehr viel geschehen. Eine regionale Neuordnung eigentlich des Mittleren Ostens muss erfolgen. Und das Risiko, das Sie eben angesprochen haben, das ist natürlich groß. Warum ist es groß? Das Ganze spielt sich ja vor dem Hintergrund ab der rivalisierenden großen Mächte. Wir haben Russland, wir haben China, die enge Verbündete des Iran sind und die natürlich beide ein Interesse am Bestand des Iran haben. China insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen, Russland auch aus politischen Gründen. Das spielt im Hintergrund alles eine große Rolle. Und dann ist da noch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Ich habe eben Israel genannt, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber die Türkei ist eben auch ein Faktor. Und wenn Sie, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen historisches Bewusstsein hat und zurückblickt, wie diese Entwicklung in der Vergangenheit verlaufen ist, dass das alles einmal, das gehört zum großen türkischen Reich gehört ist, spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Also ich sehe durchaus Risiken, sowohl in Bezug auf die regionale Situation, Türkei Israel natürlich. Ich sehe weniger das Risiko eines großen Weltkrieges, eines großen Konfliktes, der hier entstehen könnte, aufgrund der rivalisierenden großen Mächte. Ich glaube, dass die großen Mächte durchaus ein Interesse an Stabilität haben. Und ich sehe, das sehe ich übrigens auch bei Präsident Trump, so unberechenbar er ist. Aber in diesem Punkt, glaube ich, ist das sicherlich ein Faktor, von dem man ausgehen kann, dass er Bestand hat in der Zukunft. Aber auch ein schwelender Konflikt, eine schwelende Krise wird natürlich langfristig weiter Einfluss auf die Weltwirtschaft haben. Zunächst mal dauert es überhaupt viele Monate, bis wir da wieder ankommen, wo wir vor dem Krieg waren, wirtschaftlich. Die gesamten Lieferketten sind ja zusammengebrochen. Und wir sind ja nicht nur Europa, auch die Vereinigten Staaten in gewisser Weise, wenn auch nicht in dem Ausmaß, sind natürlich von dem freien Verkehr durch die Straße von Hormuz abhängig. Vieles kommt, was wir brauchen, ist ja nicht nur Öl und Gas, sondern auch viele andere Dinge. Ich nenne nur einmal Helium, ganz wichtig, oder auch Düngemittel. Vieles kommt ja aus dieser Region und das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir wieder eine stabile Wirtschaftsweltlage erreicht haben. Aber dieser Zustand der Unsicherheit, ja, dass es jederzeit wieder eintritt, jederzeit wieder eine Situation eintreten kann, die Weltwirtschaft aus den Angeln hebt, das bleibt bestehen.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Wie halten Sie oder was halten Sie von der militärischen Strategie von Donald Trump? Er hat sich ja dazu entschlossen, militärisch reinzugehen im Iran. War das richtig? War das falsch? War das ein Fehler? Auch wenn es um die Sicherheitsinteressen geht von Israel. Wie beurteilen Sie die Strategie militärischer Art von Donald Trump? Hat er eine? Wenn ja, ist sie gut?
Naja, die Amerikaner haben ja nach dem Vietnamkrieg eine Strategie, also eine strategische Grundsätze entwickelt, ja. Also beispielsweise, dass ein ganz klares strategisches Ziel da sein muss, dass eine Exit, eine Endstrategie da sein muss. Was will ich erreichen? Das muss messbar sein. Es muss die Unterstützung der Parlamente und des Volkes und so weiter. Es hat sich dann aber gezeigt, in den folgenden Kriegen, insbesondere in Afghanistan und im Irak, dass das nicht richtig wirksam durchgehalten wurde. Und die Strategie von Präsident Trump ist im Grunde, es wird ja gesagt, er hätte keine Strategie, er sei planlos, erratisch. Ganz so ist es nicht. Er ist eigentlich jemand, der darauf setzt, dass das, was er macht, schon irgendwie gelingen will. Ja? Schon irgendwie gelingen will. Das ist natürlich hochgradig riskant, weil es schwierig ist, einen Endzustand zu definieren, einen Sieg oder eine Niederlage zu definieren. Aber er erhält sich damit die Möglichkeit, jederzeit entscheiden zu können, wann Schluss ist oder nicht. Er kann einfach sagen, wir haben jetzt gewonnen. Das hat er ja mehrfach gesagt. Wir haben jetzt gewonnen. Ich glaube, man muss in diesem Zusammenhang vor allem die iranische Strategie betrachten, die sehr erfolgreich war. Die Iraner waren sich von Anfang an darüber im Klaren, dass sie nicht über die militärischen Kräfte verfügen, um vertikal zu eskalieren. Also so die Eskalationsdominanz, wie wir es nennen, militärisch zu erreichen. Also was haben sie getan? Sie haben horizontal eskaliert, nämlich in die Staaten hinein, die den Amerikanern Stützpunkte gewähren. Damit haben sie sozusagen eine politische Strategie gewählt, denn sie haben bewiesen, dass die Vereinigten Staaten die Länder, die ihnen Stützpunkte gewähren und denen sie versprochen haben, sie zu schützen, nicht dazu in der Lage sind, dieses Versprechen zu halten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch dazu führen wird, dass politisch eine Veränderung im Mittleren Osten geschieht. Diese Staaten wissen jetzt, wir können uns auf den Schutz der Vereinigten Staaten nicht verlassen. Also müssen wir etwas anderes tun. Das Zweite, was sie getan haben, sie haben noch einmal horizontal eskaliert, wirtschaftlich nämlich. Sie haben die gesamte Weltwirtschaft unter Druck gesetzt, indem sie die Geografie zu ihrem Vorteil genutzt haben, also in diesem Fall die Straße von Hormuz. In beiden Fällen waren sie erfolgreich. Und das ist eine Situation, die für die Vereinigten Staaten äußerst kritisch ist. Deshalb sucht Präsident Trump ja auch einen Ausweg aus dieser Lage. Händeringend einen Ausweg, bei dem er sagen kann, naja, letzten Endes haben wir ja doch erreicht, was wir erreichen wollten. Und die Hoffnung ist natürlich, das hoffen ja alle, glaube ich, dass er zu dem Ergebnis kommt, die Verhandlungen haben das gebracht, was wir eigentlich erreichen wollten. Ich wiederhole aber nochmal, wenn es überhaupt das ist, was vor dem Beginn des Krieges der Fall war, wenn der Zustand vor dem Krieg erreicht wird, das heißt Straße von Hormuz offen, die Iraner bauen keine Nuklearwaffen, reichern auch nicht so weit an, dass sie bauen könnten, dann sind wir also wieder am 27. Februar diesen Jahres und dann muss sich natürlich jeder fragen, was sollte eigentlich dieser Krieg? Was sollte in diesem Krieg eigentlich erreicht werden?
Was ist das eigentlich für ein Krieg? Wie würden Sie den charakterisieren? Ist das ein Zermürbungskrieg, Zerstörungskrieg? Wie würden Sie den militärisch einschätzen?
Naja, wenn Sie den amerikanischen Präsidenten beim Wort nehmen, dann ist es natürlich ein Zerstörungskrieg. Er hat ja gesagt, wir werden dieses Land zurückbomben in die Steinzeit, da wo sie hingehören. Immerhin ist das ein Land mit einer 3.500-jährigen Hochkultur. Ja? Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen, was eine solche Aussage wirklich über denjenigen aussagt, der sie getan hat.
Aber was würden Sie vielleicht sagen? Stimmt das? Stimmt das, was Trump sagt?
Naja, es ist natürlich, Sie sehen ja das, völlig undifferenziert zivile Infrastruktur zerstört wird. Und auch Menschen zu schaden. Ich denke nur an den ersten Einsatz gegen eine Mädchenschule dort, wo also 165 kleine Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren getötet wurden. Ist es wirklich das wert gewesen? Müssen wir am Ende fragen. Einmal Bilanz ziehen, ist das wert gewesen? Und dann wird auch noch, ich habe neulich jemanden gelesen, einen Amerikaner, ich weiß gar nicht, ein Senator, wer das, der gemeint hat, es sei völlig völkerrechtlich in Ordnung, zivile Ziele zu bekämpfen. Das ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Er meinte, wenn die auch militärisch genutzt werden können. Nein, jede Kriegspartei hat die Pflicht, zivile Opfer zu vermeiden. Das ist ganz entscheidend dabei. Und das ist in diesem Krieg überhaupt nicht der Fall gewesen. Und da muss man auch wirklich fragen, wohin entwickeln wir uns jetzt eigentlich? Wohin geht eigentlich die Reise in zukünftigen Konflikten? Wird es von nun an immer so sein, dass wir keine Rücksicht mehr auf zivile Infrastruktur, auf Zivilisten nehmen? Wird es wieder so sein, dass wir das Völkerrecht mit den Füßen treten? Das ist doch die Frage. Hier muss man wirklich einmal innehalten. Und ich denke, hier haben auch die Verbündeten der Vereinigten Staaten und auch die Verbündeten Israels die Pflicht, einmal die Hand zu heben und zu sagen, langsam, so ganz so, wie ihr das darstellt, ist es nicht. Ja? Wir bestehen darauf, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Das ist ja gerade für kleine Staaten ein ganz entscheidender Faktor. Ich bin manchmal geneigt zu sagen, wissen Sie, wir haben die Souveränität eines Staates, das Verbot von außen Einfluss auf einen Staat zu nehmen, das geht ja zurück auf das Jahr 1648, ja, auf den Westfälischen Frieden nach dem Ende des 30-jährigen Krieges. Wollen wir uns jetzt wirklich zurückentwickeln in die Zeit vor 1648? Also es ist wirklich ein Zustand, den man nur beklagen kann.
Der ehemalige IKRK-Chef hat im Gespräch mit der Weltwoche über den Ukraine-Krieg damals gesagt, dass dieser für die Zivilbevölkerung schonend geführt werde, dass das quasi in der Kriegsführung nach Irak, Afghanistan, dass das ein Fortschritt sei. Sie haben gefragt, wohin geht die Kriegsführung, die Konfliktbewältigung? Ja. Sehen Sie da jetzt einen eklatanten Rückschritt? Wird die Zivilbevölkerung vergleichsweise, wenn man das etwa mit der Ukraine vergleicht, gar nicht mehr geschont? Wie würden Sie diesen Konflikt Iran jetzt einschätzen mit anderen Konflikten?
Ich möchte es nicht als Rückschritt bezeichnen, denn das würde ja bedeuten, dass wir uns wirklich zurückbewegen, ja, in die Zeiten des dunkelsten Mittelalters. Nein, ich würde es als eine Ausnahmesituation bezeichnen. Hoffe ich jedenfalls. Und ich hoffe wirklich, dass wir dahin kommen, dass alle Beteiligten den Weg zurückfinden und mit der Hilfe der Verbündeten auch, ja, zurückfinden dahin, wo wir Gott sei Dank in den letzten 100 Jahren gekommen sind, im Völkerrecht, im humanitären Menschenrecht, in all diesen Normen, die geschaffen wurden, nicht weil damit Kriege verhindert werden, sondern weil damit Kriege in ihren Auswirkungen auf Menschen, auf die Zivilbevölkerung ganz allgemein eingeschränkt werden. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden auch in Zukunft Kriege nicht verhindern können. Aber wir müssen doch in der Lage sein, als eine Zivilisation im 21. Jahrhundert diese Kriege so zu führen, dass sie nicht ausarten in einen Vernichtungskrieg, darüber haben wir ja gesprochen, in einen Zerstörungskrieg, in eine zivilisatorische Katastrophe. Das muss doch wohl möglich sein. Und deshalb sage ich, es ist kein Rückschritt, sondern es ist eine Ausnahmesituation.
Letzte Frage. Was ist die Rolle der Europäer? Was kann Europa tun, beitragen, beisteuern in diesem Iran-Konflikt? Gibt es etwas? Sehen Sie was?
Wir sehen es ja in diesem Iran-Konflikt genauso wie im Ukraine-Krieg. Europa ist, und wenn ich von Europa spreche, meine ich nicht nur die Europäische Union, Europa ist ja eigentlich mehr. Europa hatte weder die Kraft noch den Willen aufgebracht, in der Ukraine Frieden zu schaffen, auf dem europäischen Kontinent Frieden zu schaffen. Auch heute noch nicht. Ja? Wir haben den Krieg über Jahre genährt. Wir haben nicht versucht, ihn zu beenden. Und wie will man dann von uns verlangen, dass wir im Mittleren Osten, obwohl das vor unserer Haustür ja ist, ja, etwas erreichen, was wir nicht auf unserem eigenen Kontinent geschafft haben. Also wir stehen auch hier wieder am Rande, in diesem Fall als Zuschauer. Im Ukraine-Krieg sieht die Situation aus, da haben wir uns ja relativ stark engagiert. Aber einen Einfluss auf die Entwicklung haben wir nicht geschafft. Wir haben es nicht hingekriegt. Und wenn ich die Äußerungen vieler europäischer Politiker sehe, dann sehe ich auch nicht irgendein Licht am Horizont, dass unser Einfluss auf Frieden und Sicherheit, selbst auf unserem eigenen Kontinent, in den nächsten Jahren wachsen würde.
Ist die Schweiz eine Ausnahme? Wir befinden uns in Zürich, wir befinden uns eigentlich in einem neutralen Land. Ist die Schweiz vielleicht dieser Lichtblick, dieser Hoffnungsschimmer am Horizont?
Naja, ich habe das ja auf die Politik bezogen. Und da, ich bin ja hier Gast in der Schweiz, da will ich mich nicht äußern, ob die Schweiz wirklich in der Lage wäre, konstruktiv einen Beitrag dazu zu leisten.
Trauen Sie es aber der Schweiz oder den aktuellen Politikern der Schweiz zu? Was hören Sie da?
Ja, ich sage es einmal anders. Die Schweiz ist immer ein Ort gewesen, an dem Verhandlungen stattgefunden haben, Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen. Diese Rolle sollte die Schweiz intensiv weiterspielen. Ein guter Gastgeber für Konfliktparteien und hoffentlich dann auch mit der Voraussetzung, dass es zu einem guten Ergebnis kommt.
Herr Kuja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.